Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Moritz über seinen Podcast Hochleveln.de und sein Erstlingswerk Die Aschebrut. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Begrüße ich heute zu einer weiteren Episode des Drachentöter-Podcasts den Moritz. Hallo.
Ja, hallo Mike. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Ich freue mich, dass du dir der Einladung Folge geleistet hast. Und bin gespannt, wer denn Moritz ist. Bitte.
Ja, hallo an alle, die hier zuhören. Mein Name ist Moritz Böger. Ich bin 39 Jahre alt und wohne in der Nähe von Dortmund. Vor einem halben Jahr habe ich meinen Fantasy-Roman veröffentlicht. Der heißt Die Aschebrut und ist im Ventura Verlag erschienen. Vom Beruf bin ich Lehrer. Ich unterrichte Geschichte und Deutsch und Literatur. Und nebenbei mache ich auch einen Podcast, genauer gesagt den Hochleveln-Podcast. Und der ist eigentlich ein Stück weit so ähnlich wie der Drachentöter-Podcast in dem Sinne, dass der Podcast auch etwas breiter aufgestellt ist. Das heißt, da geht es um verschiedene Nerd-Themen, um Rollenspiele, um Romane und um Romanreihen. Und wenn es denn klappt, dann versuche ich auch so die Themen, ja, Rollenspiele und Romane miteinander zu verknüpfen. Zum Beispiel etwa beim Thema Shadowrun ist mir das gelungen, hoffentlich. Und anbei machen wir auch noch so Themen wie das Schwarze Auge, Dungeons and Dragons, Warhammer, PBTA, wie zum Beispiel Ironsworn. Und wir machen auch viele verschiedene andere Themen. Und man findet mich auch ansonsten noch auf der Website hochleveln.de.
Das ist ja ganz schön viel Information in sehr, sehr kurzer Zeit.
Ich habe mich bemüht.
Und wie hast du dann den Sprung gemacht von der klassischen Literatur zu einem Podcast? Weil der Hochleveln-Podcast ist ja nicht eine Idee, die man jetzt von heute auf morgen macht, sondern das ist Bedarf einer gewissen Planung.
Ja, also es ist im Grunde so, ich habe ja eine gewisse Zeit bei Nandurion, das ist ja eine Website zu Das Schwarze Auge, mitgemacht. Ich mache da auch immer noch mit, aber nicht mehr so viel. Und da fiel mir irgendwann auf, dass eigentlich mein Interesse, ja sage ich mal jetzt so im Nerd-Themenbereich, wesentlich breiter ist als Das Schwarze Auge. Ich mag Das Schwarze Auge gerne, aber mich interessieren auch viele, viele andere Sachen. Und dann bin ich erst auf die Idee gekommen, mach's vielleicht eine Website, also die Website hochleveln.de. Und dann habe ich halt gedacht, vielleicht machst du dazu auch noch einen Podcast, weil ich ziemlich schnell gemerkt habe, Podcasten kann man eigentlich wesentlich schneller, als man Content für eine Website schreiben kann, weil doch das länger dauert, als man das manchmal so glaubt. Und dann hatte ich das auch so ein bisschen gedacht, dass ich da die Themen, die mich einfach interessieren, sei es jetzt D&D, Warhammer, Tabletop, Ironsworn, besprechen konnte mit Gästinnen und Gästen und dann auch aktuelle Sachen mal besprechen kann, wie zum Beispiel das Rad der Zeit. Da gibt's ja so eine Serie bei Prime. Es gibt aber auch die Romane, die natürlich schon so ein bisschen älter sind. Und da habe ich gedacht, da kann man alles unter einen Hut bringen. Und das ist ja durchaus ein bisschen verwandt, auch fast mit dem Drachentöter-Podcast. Ich habe sogar mal geguckt. Wir haben sogar durchaus bei den Themen, wenn man so alle Folgen mal so durchscrollt, eine gewisse Schnittmenge, würde ich mal sagen.
Ja, das stimmt, ja.
Ich glaube, deine erste Folge war doch auch über D&D und du hast doch, meine ich, auch eine Folge über Warhammer 40.000 und eine Folge über Warhammer, glaube ich.
Ja, und das waren die ersten Folgen, das stimmt, ja. Genau, weil deine erste, glaube ich, war auch Dungeons and Dragons. Ich glaube, ich habe da etwas schmunzeln müssen, wie ich das lesen habe müssen, aber bei dir war es eher das Starter-Set, oder?
Genau, wir haben da über das Starter-Set gesprochen, haben ein bisschen auch darüber gesprochen, was so eine Faszination von D&D ausgeht und haben sogar kurz über Stranger Things gesprochen, denn da ist ja, glaube ich, sogar die erste Szene, dass irgendwie der Mike sagt, Mama, wir wollen noch im Keller bleiben, wir wollen noch weiter D&D spielen und da hatten wir, glaube ich, auch sogar darüber gesprochen.
Ja, das war die erste Folge. Mit Stranger Things hat es für viele wieder begonnen, interessant zu werden.
Ja, das haben sie auch in der neuen Staffel, wenn ich da mal einen Schlenker machen darf, auch total schön inszeniert, so ein W20-Wurf. Also da wird einmal so ein W20 gerollt und ich glaube, es ist dann sogar auch ein kritischer Treffer. Aber das ist so wirklich so wunderbar inszeniert, wie die auch alle so da drum herum stehen und so total begeistert sind.
Ist eine sehr gute Serie, ja.
Definitiv.
Ja, stimmt. Dungeons & Dragons, Einsteigerbox, dann Warhammer 40k. Bei mir war es Warhammer Fantasy zuerst und dann Warhammer 40k.
Ja, aber die, die Verwandtheit ist da.
Genau. ERC, muss ich sagen, war eine Folge, die sehr interessant war. Es waren sehr viele Hintergrundinformationen, die ich nicht kannte. Ich habe zwar das erste Buch zu Hause und habe den Film sehr des Öfteren gesehen gehabt schon. Dune ist ein schwieriges Thema.
Ja, bei Dune finde ich auch interessant, da gibt es glaube ich auch Menschen, die haben wirklich alle Bücher mehrfach gelesen und ich habe zu der Folge durchaus auch mehrfach positives Feedback bekommen, aber das ist die einzige Folge, wo einer geschrieben hat, so sinngemäß, ja, wir hätten da noch viel, viel genauer ins Detail gehen müssen also auch nicht im Bösen, es war in keinster Weise jetzt irgendwie unfreundlich oder so, aber da habe ich dann versucht, schonend zu erklären, es ist ja jetzt nicht nur eine Folge ausschließlich für Expertinnen und Experten, sondern es soll ja eine Folge für alle Interessierten sein. Ja, es gibt ja leider auch so viele Rollenspiele. Es gibt ja ein Dune-Rollenspiel auch noch. Aber wo soll man die Zeit hernehmen, das alles zu spielen? Also, ich bemühe mich schon auch wechselnde Rollenspiele mal zu spielen. Ich glaube, du auch. Und irgendwann fehlt ja dann doch die Zeit.
Ja, also man hat natürlich nach ein paar Wochen, Monate, wo man ein bisschen intensiver spielt, das eine oder andere auch probiert, wenn man nicht nur DSA, Shadowrun und was haben wir noch gespielt, Traveller gespielt hat. Aber grundsätzlich natürlich, man hat in der Regel als Spielleiter mehr zu Hause, als was man jemals spielen wird.
Ja.
Und ich habe da einige Systeme, die ich wiederverkauft habe, die ich nicht gespielt habe bis dato. Auch viele Abenteuer von DSA, die ich wiederverkauft habe, weil ich sie nicht gespielt habe und nicht spielen kann.
Ja, die Freizeit ist begrenzt. Ich denke immer, wenn man es noch so, also zumindest sich die Zeit nimmt, sage ich mal, es durchzulesen oder es zu über 70% durchzulesen, dann würde ich ja sagen, dann lohnt es sich fast noch. Aber ich habe leider auch tatsächlich halt hier, wie gesagt, so ein paar Rollenspielbücher. Da habe ich kaum die Zeit gefunden, da reinzugucken. Und da habe ich jetzt aber auch eigentlich jetzt so Stand 2022 mir selber mal auferlegt, ein bisschen ruhiger erstmal zu überlegen, bevor man irgendwas kauft.
Was mir bewusst war, ist auf der einen Seite, je älter das man wird, desto weniger Zeit hat man für die Dinge, obwohl genauso viel Zeit bleibt, aber es braucht mehr Vorbereitung. Man stellt andere Ansprüche an sich selbst und die anderen natürlich auch an einen als Spielleiter bzw. als Mitspieler. Und dann natürlich noch die schiere Flut an Ressourcen, die man verwenden kann,
ja,
um sich vorzubereiten. Man in puncto DSA ist natürlich das blödeste Beispiel, weil man hat ja gefühlt 400 Meter Bücher.
Wenn man sucht, ja, also da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Aber in DSA ist natürlich auch eine Fundgrube. Da mache ich jetzt mal ganz kurz einen Schlenker. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Roman schreibt, und ich meine jetzt gar nicht, dass man irgendwie einen DSA-Roman schreibt. Es gibt ja viele Sachen, die sind da wunderbar beschrieben. Also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, in so einer Fantasy-Welt, in einer spätmittelalterlichen Welt, wie sieht denn da eine Kanalisation aus? Da kann man natürlich wunderbar bei DSA mal so gucken, wie stellen die sich da eine Kanalisation vor? Geht manchmal schneller, als wirklich die realen historischen Kanalisationen zu recherchieren.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil Wikipedia und diverse Fotos geben natürlich nicht das her, was man eigentlich sucht, wenn man gezielt nach Dingen sucht.
Genau. Und ich hatte jetzt mal neulich tatsächlich, ich bin ja jetzt momentan schon dabei, den zweiten Roman zu schreiben, da hatte ich mich auch mal mit dem Thema Kanalisation beschäftigt in so einer Fantasy-Stadt. Und da habe ich tatsächlich auch mal in verschiedenen DSA-Werken geguckt, aber auch natürlich bei realen Beispielen.
Ja, das stimmt. Also DSA bietet eine extrem gute Möglichkeit, Dinge zu recherchieren, ohne viel Arbeit zu haben damit. Ist halt immer die Frage, wie man es verwenden kann, ja.
Ja.
Aber es sind sehr viele gute Ideen verarbeitet worden.
Auf jeden Fall.
DSA hat sich schon gemausert. Also ich kann mich noch erinnern, mein erster Kontakt mit DSA, das war so in der, würde ich sagen, in der vierten Klasse, fünften Klasse?
Ja, bei mir war es auch, glaube ich, so fünfte, sechste Klasse. Da war diese Box mit Mantel, Schwert und Zauberstab, die war da, glaube ich, ganz neu und stand im Spielwarenladen in Castrop-Rauxel. Und ich war sofort begeistert, alleine schon von dem Cover.
Ja, ich hatte noch die Ehre, mit der DSA-1-Box zu spielen.
Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht.
Das war schon witzig, ja. Dann kommen wir wieder zurück zu deinem Podcast. Gibt es da irgendetwas, auf was sich oder auf welche Folgen oder Folge können sich deine Hörer und Hörerinnen demnächst freuen, was du veröffentlichen wirst? Gibt es da schon irgendwas, wo du darüber plaudern möchtest?
Also ich versuche ja immer gar nicht so weit vorauszuplanen, aber zwei Folgen, die sind schon fest geplant. Einmal eine Folge zu Starfinder, die ist eigentlich schon fast fertig. Weil mit meiner Offline-Rollenspielrunde, da spielen wir Starfinder jetzt so seit knapp 2 Jahren. Und dazu wollte ich unbedingt eine Folge zu machen. Und der Verleger, der den Ventura-Verlag macht, der würde auch total gerne mal bei einem Podcast mitmachen. Und da haben wir gemeinsam überlegt, was könnte man da für ein Thema machen. Und da werden wir wahrscheinlich das Thema machen, wie arbeiten eigentlich kleine Verlage? Und was ist denn bei neuen Autoren wichtig, wenn die bei einem Verlag vielleicht landen wollen? Dazu bin ich kein Experte, aber der Magnus heißt der, ich hoffe, ich darf das hier sagen, der ist dazu ein Experte und ja, den werde ich da interviewen.
Das finde ich genial, ja. Das mit so einem Verlag, wie das abläuft, bin ich schon gespannt.
Ja, ich hatte gedacht, das machen wir einfach mal. Was ich sag mal so, ich habe viele Themen, die schon länger bei mir im Kopf irgendwie rumgeistern. Ich würde zum Beispiel sehr gerne mal eine Folge machen zum Thema Conan und würde die aber weniger auf die Filme beziehen, sondern wirklich auf die Kurzgeschichten von dem Robert E. Howard, weil ich das interessant fände. Und was ich schon lange vor mir herschiebe, ich würde auch gerne mal eine Podcast-Folge zum Thema Geisterjäger John Sinclair machen. Aber auch das habe ich immer noch nicht geschafft.
Ja, ich glaube, da habe ich was vernommen. Du hattest mal irgendwas gemeint, dass irgendein Autor in Pension gegangen ist oder so und jetzt andere für John Sinclair schreiben als ursprünglicherweise.
Genau. Ich sag mal so, es ist ja schon länger so, dass einige Hefte gar nicht von dem Hauptautor mehr sind. Das ist schon so 2-3 Jahre so oder vielleicht auch schon 5-6 Jahre. Aber ich glaube jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, will der Helmut Rellergert, so heißt der, glaube ich, richtig, sich komplett rausziehen. Müsste ich dann aber für die Folge auch nochmal recherchieren. Nicht, dass er mich kontaktiert und sagt, was erzählen Sie hier für Halbwahrheiten? Ich bin noch voll aktiv.
Das ist spannend. Und Ventura Verlag ist ein kleiner Verlag, sagst du?
Genau, das ist ein ganz kleiner Verlag. Der ist bei mir relativ in der Nähe. Die sitzen in Werne. Aber Werne ist wirklich eine ganz kleine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und es war halt so, ich hatte verschiedene Verlage und Agenturen angeschrieben. Und bei den meisten bekommst du auch gar keine Antwort. Bei einer Agentur, die haben mir zumindest eine, wie ich fand, recht fundierte Ablehnung geschrieben, fand ich dann sogar eigentlich ganz nett, aber teilweise kriegst du wirklich gar keine Antwort, gar kein Feedback, noch nicht mal irgendwie haben wir erhalten oder so. Ja, und beim Ventura Verlag, da war das halt so, dass ich eine Mail kriegte, ja, wir finden das interessant, aber wir können pro Jahr nur 5 Bücher betreuen und sie müssten jetzt über ein Jahr warten. Daher wird das erstmal nix. Und dann stand da unten im Kleingedruckten eine Festnetznummer. Und da habe ich da einfach mal angerufen, so dreist wie ich bin, und hatte den Verleger halt direkt an der Strippe. Ja, und dann haben wir bestimmt so, weiß ich nicht, 10 Minuten oder eine Viertelstunde telefoniert. Ja, und dann ging es. Ich musste dann zwar auch tatsächlich das Jahr warten, aber das war für mich ja Gott sei Dank nicht weiter schlimm, da ich ja einen normalen, vollen Beruf habe. Ja, insofern war das für mich jetzt nicht ein Problem, ne? Aber wenn man jetzt natürlich ein hauptberuflicher Autor ist, dann ist das, glaube ich, doch ein hartes Brot, möchte ich mal sagen.
Das auf alle Fälle. Ich sehe gerade, der Magnus C. ist das, gell?
Genau. Und der macht den Verlag auch wirklich zu 99% alleine, ne? Also es ist quasi eine One-Man-Show, dieser Verlag, ne?
Ja, spannend. Also ich sehe mir gerade das Programm ein bisschen durch. Also es ist eigentlich verbeet, würde ich sagen.
Ja, die machen in erster Linie eigentlich Krimis, weil natürlich gut, Krimis sind in Deutschland natürlich auch am beliebtesten, ne? Und machen dann so Regionales, also da ist ja der Fluss, die Lippe, die haben auch mal so eine Reihe gemacht, glaube ich, Blutige Lippe, also es waren alles so Krimi-Geschichten und Gruselgeschichten, die an der Lippe spielten, und dann machen die ganz wenig Fantasy, und das war so ein bisschen meine Chance, und ich glaube, da war dann auch so ein bisschen die Connection, dass glaube ich, der Verleger durchaus auch Fantasy mag und vielleicht bei dem Roman dann irgendwie ein bisschen Potenzial erkannt hat. Und was wahrscheinlich noch hinzukommt, ich bin ein sehr großer Fan von The Walking Dead. Das ist in dem Roman ein Stück weit auch erkennbar. Und der Verleger selber ist auch ein großer Fan von The Walking Dead. Und ich glaube, da war dann irgendwie so eine Verknüpfung oder Connection, die ganz gut funktioniert hat.
Das finde ich echt cool, ja. Aber ich wusste nicht, dass ein Fluss namens Lippe existiert.
Aber das finde ich eigentlich als eine Romanreihe oder eine, ja, es ist, glaube ich, eine Romanreihe von verschiedenen Autoren, eigentlich ein ganz witziger Name, weil die blutige Lippe kann ja einerseits wirklich die blutige Lippe sein nach einer Schlägerei, aber halt auch der Fluss Lippe, wo halt vielleicht eine Leiche drin schwimmt. Also ist eigentlich schon eine ganz gute Idee.
Das heißt, du bist einfach auf Google gegangen, Verlag, und dann mal so 200 E-Mails raus und fertig.
Also 200 waren es nicht. Nee, es waren weniger. Also ich habe natürlich schon gezielt, ich hatte mal den Tipp bekommen, dass man bei den ganz großen Verlagen schlechte Chancen hat, weil die oft das sich gar nicht ansehen. Ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, wie gesagt, die ganz großen Verlage habe ich nicht angeschrieben. Ich habe es zunächst bei Agenturen probiert. Es gibt ja so Literaturagenturen, wenn die dich nehmen, dann hast du eigentlich gute Chancen, bei Verlagen zu landen. Aber das hatte nicht geklappt. Und dann hatte ich einfach geguckt, was für kleinere Verlage sich so mit, ja, mit Fantasy beschäftigen, mit Nerd-Themen beschäftigen. Und ja, da hatte ich so mehrere ausgewählt. Und da habe ich aber nichts bekommen. Und den Ventura Verlag habe ich halt durch Zufall entdeckt. Ich war tatsächlich in der Buchhandlung in Castrop-Rauxel und hatte einen Roman in der Hand. Und der war vom Ventura Verlag. Und da habe ich irgendwie so gestutzt und habe gedacht, was ist das denn eigentlich für ein Verlag? Ja, und dann bin ich so ein bisschen darauf gestoßen. Und so hat es dann letzten Endes geklappt.
Cool. Ja, also der Bekannte von mir, von dem ich erzählt habe, der ist damals, nachdem er sein Manuskript fertig hatte, rausgefahren noch zur Buchmesse und hat damit ziemlich allen gesprochen, was dort vorhanden war. Und im Endeffekt ist er mit einer Erfahrung reicher retour gekommen, im Sinne von ihm wird keine Chance geboten, damit er das publishen kann dort, weil die haben auch nur begrenztes Budget und die brauchen Zugpferde. Und wenn jetzt der große Verlag wie Heine oder so unbekannte Leute nimmt, dann wird das keiner nehmen und das keine Buchhandlung nimmt sich einen Unbekannten und stellt ihn raus.
Die Gefahr ist natürlich bei so einem Prozedere, bekannten Autoren, ja, bekannt bleiben, von denen kommt dann noch mehr, aber es gibt natürlich so auch keinen Nachwuchs. Ein ganz bekanntes Beispiel ist ja zum Beispiel der Sebastian Fitzek, ein sehr bekannter Krimi-Autor. Ich finde ihn auch sympathisch, ich finde auch seine Bücher ganz gut. Aber natürlich habe ich auch jetzt schon mehrfach gehört, dass natürlich der Verlag, ich glaube, es ist der Knauer Verlag, natürlich sehr, sehr auf Sebastian Fitzek setzt, natürlich auch sehr viel Budget in die Bücher und in die Vermarktung steckt und natürlich für die anderen AutorInnen da natürlich nicht mehr so viel Geld übrig bleibt. Das ist jetzt natürlich eine vereinfachte Darstellung und wahrscheinlich ist es ein bisschen differenzierter, aber ich sag mal, wenn man jetzt so ein Prozedere ewig so weiterfährt, dann würde es ja irgendwann gar keine AutorInnen unter 40 mehr geben und das wäre ja nichts, was wünschenswert ist.
Ja, wenn man sich Größen ansieht, die Science Fiction revolutioniert haben, wie der Autor von Blade Runner und ähnliches, die haben erst mit 50 angefangen zum Schreiben. Also bekannt zu werden, so gesehen, ja. Oder auch der Michael Crichton, der hat ja auch erst mit Mitte 40 oder Anfang 50 seine ersten Romane geschrieben, während er noch im Gerichtssaal gesessen ist. Aber der Knackpunkt ist, glaube ich, eher das Thema. Und das merkt man, glaube ich, generell in der Medienlandschaft. Wenn es zieht, dann wird alles raufgeworfen, sei es DSA, sei es D&D. Und alles, was abseits ist, wird entweder aufgesogen von den Ideen her und wiederverarbeitet oder einfach ignoriert, weil man sich nicht mehr die Zeit nimmt, sich darum zu kümmern, das vielleicht aufzubauen oder ähnliches.
Ja, genau. Und ich glaube, da ist es natürlich auch immer eine Gefahr, wenn man ein Stück weit von den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Standards abweicht. Zum Beispiel mein Roman ist zwar ein Fantasy-Roman, aber es gibt zum Beispiel Schwarzpulver, es gibt Musketen, es gibt Steinschlosspistolen und ähnliches. Und das ist wohl, das habe ich aber erst später jetzt erfahren, in Deutschland wohl gar nicht so einfach, weil viele, die Fantasy lesen, wünschen sich eher sowas wie Herr der Ringe. Da gibt es zwar Schwarzpulver, aber nur bei den Bösen. Das heißt, viele, die Fantasy lesen, also zumindest habe ich das jetzt so im Nachhinein aufgeschnappt, haben es halt lieber so ein bisschen klassischer mit Schwert und Schild, mit Pfeil und Bogen, vielleicht noch eine Armbrust. Aber es ist wohl, zumindest habe ich das jetzt so nach und nach mal gehört, etwas schwieriger, Bücher zu vermarkten, halt mit Feuerwaffen, also Fantasy mit Feuerwaffen, obwohl ich das ganz anders sehe. Ich finde Fantasy mit Feuerwaffen persönlich viel, viel interessanter und das gibt es ja durchaus auch schon relativ lange. Also zum Beispiel Solomon Kane ist ja so eine Figur, die ist von dem Robert E. Howard erfunden worden. Das ist ja auch der Conan-Erfinder. Und Solomon Kane hat immer schon eine Pistole und es ist da eigentlich gar nicht wegzudenken. Und insofern gibt es das ja in der Fantasy durchaus auch schon seit längerem.
Wenn ich mich jetzt erinnere, meine Jugend, alles was mit Pistolen und ähnliches war, waren Piraten. Und Piraten ziehen heutzutage nicht mehr.
Ja, das kann sein. Aber wie gesagt, ich finde gerade so Feuerwaffen sehr, sehr interessant. Zum Beispiel hat mir das auch immer gut gefallen bei Pathfinder zum Beispiel. Da gibt's ja auch sogar als Heldentyp den Gunslinger oder die Gunslingerin. Und das fand ich schon immer cool. Also ich finde das immer spannend, wenn das einfach mal so ein bisschen davon abweicht. Und das muss ja nicht dann immer sofort in Richtung des Wilden Westens gehen.
Wie gesagt, ich habe zum Beispiel immer ein bisschen ein Problem mit Wilden Westen. Ich war ein großer Fan von Bonanza als kleiner Junge. Aber ich tue mir schwer, wenn ich sowas wie Wilden Westen oder Cowboys spielen müsste in einem Rollenspiel oder auch, wie gesagt, Piraten, wobei ich das System Siebte See sehr spannend finde, das Setting sehr genial finde, aber ich finde keine Spieler, wenn ich spielen würde, weil sich die jetzt im Alter sind zwischen 15 und 35, mit dem nicht identifizieren können, außer es ist...
Du meinst Piraten der Karibik, Captain Jack Sparrow.
Ja genau, hat mit Piratenfilm nichts zu tun. Ich sage nur Schatzinsel und ähnliches, also das ist so das Thema.
Aber zum Beispiel Western, gerade Winterwestern, sind ja durchaus noch beliebt. Ich sag mal jetzt, wenn man an sowas denkt wie The Revenant, ist so ein Film, den ich total gut finde. Und da habe ich zum Beispiel sogar auch in meinem Roman, der ja teilweise auch im Winter spielt, auch versucht, ein bisschen so ein Vibe wie bei The Revenant rüberzubringen.
Ich habe ihn leider nicht gesehen oder noch nicht.
Musste mal nachholen.
Vor 20, 30 Jahren hast du sehr viele Cowboy-Filme gehabt, sehr viele Piratenfilme.
Ja.
Jetzt hast du eher Science-Fiction oder massiven Horror oder ja Thriller, Action und so weiter. Aber so dieser klassische Western oder eben Piraten ist fast nichts mehr vorhanden, oder?
True Grit ist auch ein guter Film. Aber ich glaube mittlerweile, so schnell wie die Zeit rennt, ist der auch schon gar nicht mehr so neu. Aber
der ist, glaube ich, schon 15 Jahre alt oder so. Oder 10 Jahre.
12. Aber ich habe jetzt gerade mal schnell eingegeben.
Ja, ich glaube, ich bin davor mal eingeschlafen. Der war mal im Fernsehen. Ja. Nee, aber ich darf jetzt da die ganzen Filme nicht niedermachen, nur weil ich sie nicht kenne. Aber wie gesagt, das ist halt meine Wahrnehmung, was das betroffen hat oder was das betrifft. Und aber Solomon Kane ist das ja an und für sich auch eher sehr amerikanisches Thema, gell?
Ja, kann man sagen. Ne? Das ist ja ein Puritaner, ne, in den Storylines. Und ist ja auch so eine bisschen mysteriöse Gestalt. Also so viel erfährt man über ihn ja gar nicht. Ne? Er ist ja letztlich eigentlich ein Abenteurer, ein Glücksritter, der ja aus irgendeinem Impuls heraus doch aber immer versucht, das Gute zu tun. Ne? Also ich finde gerade die Solomon Kane-Geschichten, sind ja alles leider nur Kurzgeschichten, finde ich ganz große Klasse. Bin ich großer Fan von. Aber der Film taugt leider nichts. Da taugt er wirklich nichts.
Das darfst nicht sagen. Was taugt denn dann als Film und als Buch? Wenn du jetzt sagst, okay, du greifst jetzt zurück auf deine gesamte Lebenszeit, auf deine Erfahrung. Du sagst, okay, was würdest du einem Nerd oder angehauchten, nerdigen Menschen empfehlen, was er unbedingt gesehen oder gelesen haben muss, aus deiner Sicht her?
Die Frage klingt sehr einfach, Aber die Frage ist sehr, sehr schwierig. Also da würde ich schon fast sagen, die ist ja schon mega schwierig, ne? Also, was so ein Klassiker ist, finde ich, was wir mal im Podcast besprochen haben, ist zum Beispiel der Roman Das Jahr des Greifen. Es ist ja eigentlich ein DSA-Roman, der aber durchaus ziemlich grim dark ist. Und das wäre zum Beispiel sowas, wo man vielleicht anfangen könnte. Oder aber auch gleichzeitig sowas wie Dune, der Wüstenplanet, wo man ja fast eigentlich so eine Mischung hat aus Motiven der Fantasy und Motiven der Science Fiction. Ne? Also ist ja wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage.
Wenn du deinem jüngeren selbst, also vor 20, 30 Jahren, zwei, drei Bücher in die Hand drücken müsstest, die du unbedingt lesen solltest, was wäre das dann? Vielleicht ist es dann einfacher für dich.
Ich drehe mal so leicht das Mikrofon, dass ich so leicht meinen Stuhl drehen kann. Also dann würde ich tatsächlich sagen, Michael Ende, Die unendliche Geschichte.
Sehr gute Wahl.
Das würde sich auf jeden Fall schon mal lohnen.
Wie oft hast du es dir gelesen?
Auch gelesen habe ich das, glaube ich, tatsächlich nur ein oder zweimal.
Okay, spannend.
Wie oft habe ich das gelesen? Ja, vielleicht zweimal. So, jetzt wird's schon schwieriger. Dann natürlich denke ich mal, Der Herr der Ringe sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Dann würde ich vielleicht noch mal sagen, Ursula K. Le Guin, Erdsee, zumindest das erste Buch. Man hat ja auch nicht unendlich Zeit.
Das heißt deswegen keine Rat der Zeit?
Genau. Das ist zu aufwendig. Vielleicht noch das erste Buch von Andrzej Sapkowski, Der letzte Wunsch. Also Witcher, ne, ist gemeint, der Hexer. Und dann noch irgendwas Science-Fiction-mäßiges. Ach, das ist zu schwierig, die Frage. Ich gebe auf.
Ich habe das deswegen wegen Michael Ende gefragt, weil mich dazu zwei Dinge nämlich interessieren. Nummer eins, wie oft hast du das gelesen? Du hast gesagt, zweimal ungefähr wahrscheinlich. Und das zweite, welche Version hattest du von dem Buch? Hast du den Geschenkeband? Also einen dicken oder das Paperback?
Nee, ich habe so einen dickeren, wo vorne diese so eine Schlange drauf ist, die, glaube ich, so einen Kreis bildet.
Das Aurin. Und die Schrift ist in zwei Farben oder in einer Farbe abgedrückt?
Zwei Farben.
Ja, die hatte ich auch und ich habe es vermutlich 10 oder 20 Mal gelesen.
Krass. Ja, das ist schon krass. Ich glaube, man kann das auch mehrmals lesen, weil gerade diese Szene zum Beispiel mit diesem Graugraman, der manchmal auch der bunte Tod genannt wird, das ist so ein enormer Löwe und der Herrscher über so eine Wüste der Farben. Und da ist es irgendwie so ganz ergreifend, also das fand ich aber jetzt eher als Erwachsener, dass dieser Löwe jeden Tag zum Leben erwacht und quasi jeden Abend stirbt und der, ich glaube, der Atreo ist das, der ihm dann irgendwie so dabei steht und das ist irgendwie so ein Punkt, das finde ich ganz faszinierend und was ich beim Michael Ende so ein bisschen vom Background interessant finde, ist, der hatte ja eigentlich noch viel, viel mehr geschrieben und hat immer wieder seinen roten Faden verloren. Und er hat seine Frau ihn angeblich überredet, dass er immer dort dann hinschreibt. Aber das ist eine andere Geschichte. Und die hat er aber dann nicht aufgeschrieben, weil er sonst quasi eigentlich zu seiner eigentlichen Storyline kaum noch zurückfinden würde. Und sowas fasziniert mich irgendwie.
Wegen dem, dies ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Das ist ein Spruch, der gefühlt 30 oder 40 Mal vorkommt im Buch. Und das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wann das war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Weil, wie gesagt, das war vor über 30 Jahren, wo ich das Buch gelesen hatte, das letzte Mal. Aber diese Erwähnung hatte ich das erste Mal gehört in einer Folge von deinem Podcast, wo ihr über unter anderem Michael Ende gesprochen hattet. Und das war für mich erst dann so richtig die Erklärung, warum er das so gemacht hatte.
Ja, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, wenn man so einen Roman schreibt, aber wahrscheinlich auch, du bist ja öfter auch Spielleiter, ich glaube auch, wenn man so ein Abenteuer sich überlegt man sich ja auch immer mehr, als dann letztlich präsentiert wird oder man überlegt sich mehr, als wirklich zum Tragen kommt. Das kann vielleicht im Kopf sein, das kann vielleicht auf dem Papier sein. Aber gerade wenn man jetzt irgendwie aktiv so einen Roman schreibt, dann muss man natürlich bei manchen Sachen sich auch selber sagen, es ist zwar interessant, aber es ist jetzt nicht so wirklich relevant. Und dann muss man sich halt überlegen, ne, ist mir das jetzt so wichtig, dass ich jetzt da irgendwie eine Relevanz irgendwo herziehen kann oder lasse ich es fallen? Ne? Und das ist natürlich auch manchmal eine schwierige Entscheidung. Oder auch vielleicht, wenn man jetzt irgendwie eine Figur hat und man erzählt jetzt was von der Hintergrundgeschichte oder vielleicht etwas über die Eltern der Figur, dann muss man natürlich auch, finde ich, immer vorsichtig sein, wie weit man da ausholt. Weil es kann natürlich dann auch irgendwie langweilig werden, weil, ja, ich sag mal so, ein Roman muss ja auch Action haben. Also zum Beispiel, ich bin ja auch einer der Menschen, der durchaus, obwohl sie vielleicht manchmal ein bisschen verpönt sind, gerne Warhammer-Romane liest, weil da passiert natürlich auch teilweise relativ viel. Manchmal sind es halt natürlich nur Kämpfe und das ist dann ja auch wieder mal ein bisschen stumpf. Aber dennoch, finde ich, sind das Romane, wo unterm Strich sich viel ereignet, wo viel passiert. Und das gefällt mir erstmal eigentlich gut.
Findest du, dass Kämpfe generell in Romanen gut geschrieben sind, so dass du sagst, okay, du kannst dem gut folgen oder es macht Sinn oder es ist einfach nur, er haut dem einen eine drauf und das war's, oder?
Da würde ich unterscheiden zwischen größeren Schlachten und so kleineren Kämpfen. Also so über so kleinere Kämpfe lese ich persönlich sehr, sehr gerne, wenn irgendwie große Schlachten zwischen Armeen oder so beschrieben werden. So etwas finde ich jetzt eher langweilig, dem irgendwie zu folgen. Aber wie gesagt, so kleinere Kämpfe, wo es natürlich auch um wirklich was gehen muss, lese ich durchaus ganz gerne.
Du willst ja Action haben, ja. Mit Warhammer finde ich das spannend. Ich hatte bis jetzt doch keinen Warhammer-Roman gelesen.
Keinen?
Nein.
Da müsstest du eigentlich mal den ganz alten lesen, Bestien in Samt und Seide. Da wird ja immer wieder gesagt, das sei eventuell der beste Warhammer-Roman. Und da wird sogar über diesen Roman gesagt, wäre das kein Warhammer-Roman gewesen, sondern einfach ein generischer, allgemeiner Roman, wäre der sogar noch mehr abgegangen, dieser Roman. Bei dem Autor ist, glaube ich, auch eine ganz interessante Hintergrundgeschichte. Die Person, die das geschrieben hat, heißt, glaube ich, in Wahrheit Kim Newman. Da steht aber bei Bestien und Samt und Seide noch ein ganz anderer Name drauf. Aber mittlerweile, zumindest im englisch-amerikanischen Raum, ist auch der richtige Name jetzt mittlerweile auf dem Roman. Aber ich glaube, das kommt auch noch aus einer Zeit, wo Fantasy so ein bisschen verböhnt war und wo vielleicht, ja, Leute das vielleicht eher verheimlichen wollen, dass sie Fantasy schreiben.
Ja, aber es machen ja generell sehr viele Autoren, wenn sie jetzt für gewisse unterschiedliche Sparten schreiben, weil ja sehr oft, soweit ich das mitbekommen habe, Autoren schnell für gewisse Sparten sich fixieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Autor sehr viele Krimis schreibe und da möchte ich mal einen, keine Ahnung, einen Herzschmerz, eine Romantik-Roman schreiben, dann tue ich mir da ein bisschen schwer, weil ja meine Zielgruppe was anderes erwartet.
Erstmal finde ich das auch okay. Ich finde es nur schade, wenn es dann so ein bisschen in die Richtung geht, ja, Fantasy ist peinlich oder so, ne? Weil das finde ich eigentlich, ja, das sollten wir, ich meine jetzt nicht wir beide, sondern ich sag mal, sollte man allgemein langsam mal so hinter sich lassen. Das ist ja auch noch so eine Zeit, das nennt man ja auch teilweise sogar Gamer-Shaming, dass man im Grunde das irgendwie zum Beispiel auf der Arbeit nicht erzählt, dass man, keine Ahnung, das schwarze Auge spielt oder so. Oder dass man, keine Ahnung, gerne Tabletop spielt oder so. Es ist natürlich immer schwierig zu erklären, wenn das einer gar nicht kennt. Aber ich glaube, man sollte langsam so ein bisschen das hinter sich lassen, sowas irgendwie zu verheimlichen.
Die Gesellschaft hat sich natürlich massiv verändert. Das ist kein Thema. Und das spiegelt sich auf der einen Seite meiner Meinung nach in Filmen genauso wie in Rollenspielen nieder. In der Art und Weise, wie man spielt, in der Art und Weise, was man spielt. Und genauso auch in der Art und Weise, was produziert wird im Fernsehen oder im Kino. Ich denke mal, dass sowas wie Rat der Zeit vor 40 Jahren nicht funktioniert hätte.
Als Serie?
Mhm.
Ja, ich sag mal, das sind, ja genau, dazu kommen natürlich auch vielleicht noch so technische Fragen, dass man das nicht hingekriegt hat. Ne? Und man merkt ja auch, finde ich, mittlerweile so in der Pen-and-Paper-Rollenspielszene, dass sich da auch viel tut, dass die Menschen auch eigentlich viel offener mal sind für neue Spiele, auch, sage ich mal, für neue Herangehensweisen. Also ich sag mal so, dass es zum Beispiel ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gibt, ohne Spielleiterin oder Spielleiter, wo alle gleichrangig irgendwie sind. Das hätte ich mir irgendwie vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gar nicht vorstellen können, weil das irgendwie so eine Grundannahme war. Aber zum Beispiel bei so Spielen wie Ironsorn oder so funktioniert ja sowas total ohne Probleme, dass es gar keine feste Spielleitung mehr gibt.
Ja, ich hatte das erste Mal ein Zusammentreffen in so einer Form mit Microscope. Ich finde das noch immer ein geniales System, gut, primär natürlich für Worldbuilding, aber absolut ein geniales System, um Ideen schnell umzusetzen und durchzuspielen.
Genau, und ich finde so Ideen wie ja die Person, die die Spielleitung hat, so eine Art Halbgott und bestimmt alles ganz allein, das ist ja auch irgendwie, naja, mittlerweile schon ein bisschen veraltet.
Ich sage nur DSA 1, und im Normalfall war es so, wenn dir die Gruppe nicht passt, dann stirbt sie. Das war mehr oder weniger so unterm Strich der Inhalt so mancher Abenteuer-Einleitungen für den Spielleiter. Das war damals normal, einer versus alle.
Ja. Lustigerweise ist aber bei uns in der DSA-Runde, glaube ich, nie ein Charakter gestorben. Also über viele, viele, viele Jahre ist da, ich kann mich mehr oder weniger gar nicht erinnern, dass da mal jemand gestorben sei.
Ja, aber war das Absicht? Warst du Spielleiter oder warst du Mitspieler?
Beides. Also ich war, würde ich jetzt mal sagen, also wir haben immer rotiert, aber ich war vielleicht... Also wir haben mit 4 Personen rotiert, aber vielleicht war ich ein bisschen mehr Spielleiter als 25%, also vielleicht auch 30% oder 40%. Aber irgendwie ist da tatsächlich eigentlich, also ich kann mich aktiv nicht erinnern, dass da mal einer gestorben sei.
Das heißt, Würfelpech war kein Grund zum Tod.
Nee, das Gegenbeispiel ist ja D&D, da ist mal, also das war auch was, da ist wirklich am ersten Spielabend in einer neuen D&D-Runde wirklich direkt am Anfang des Abenteuers sind 3 von 4 Helden, also K.O. gegangen. Wir haben dann überlegt, ob die jetzt tot sind oder ob sie halt quasi nur K.O. sind und ausgeplündert werden. Und ich glaube, wir haben uns dann für Letzteres entschieden, weil sonst wäre das ja dann sofort zu Ende gewesen.
Also ich war mal in einer DSA-Runde dabei mit erfahrenen Spielern und wir hatten das Thema, dass der Spielleiter jede Regel für voll genommen hat, weil das steht ja drin im Regelbuch, somit muss man sie anwenden, was absolut okay war. Der Elf bekam ein Seil umgebunden, damit er sich in den Brunnen abseilen kann. Die Zwergin, ich glaube es war eine Zwergin, hatte die Verknotenprobe nicht korrekt geschafft und der Elf ist runtergestürzt und hatte, ja, man, wie wir wissen, bei DSA 4.1 gibt es mehrere Variationen von Fallschäden. Fakt ist, es war egal, es waren einfach zu viele Punkte und zu viele Würfeln und der Elf hatte die erste Szene nicht überlebt.
Um Gottes Willen.
Auf der anderen Seite hatte ich schon mal das Thema mit, wir haben Traveller gespielt, Science-Fiction-System.
Ja.
Ein Teil der Gruppe war auf einem Raumschiff, das sie übernehmen wollten. Ein Spieler war mit einem anderen Teil der Crew auf dem eigentlichen Raumschiff, dann kamen offensichtliche Feinde, die halt das Raumschiff auch übernehmen wollte. Er hatte sich gedacht, er setzt das Raumschiff etwas tiefer in die Atmosphäre des Planeten unterhalb hinein, damit er nicht gesehen wird und halt dann zuschlagen kann von hinten. Hatte ein Würfelpech per Excellence und ist dann nicht nur runtergeflogen, sondern auch noch so richtig, es war nämlich ein Planet halt aus Salzsäure mehr oder weniger, ist dann etwas zu tief geflogen. Der Rest war Geschichte.
Tja, so kann es gehen.
War witzig, ist super angekommen, trotz alledem, dass ungefähr so die Hälfte der Reservecharaktere dann weg waren. Aber hat jede Menge Spaß gemacht und war absolut passend.
Bei D&D war das auch so. Also es hat sich, glaube ich, allen eingeprägt, dass Helden bei D&D 5 doch am Anfang nicht allzu viele Trefferpunkte haben.
Aber das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, das war, ich hatte geleitet die Drachenchronik. Wir hatten in Summe 3 Jahre daran gespielt, circa. Oder zwei Jahre waren es circa. Und in der letzten und oder vorletzten Sitzung machte der Zwerg, der begabt ist, hoch 10 für Bergbau und alles Mögliche, eine Probe, ob der Untergrund, worauf sie gehen, das ist nämlich ein großer Bereich voller Ruinen, ob der stabil genug ist. Und würfelte wirklich 3 20er.
Ui.
Ich hatte dann die Möglichkeit, entweder spielen von vorn, aber ja, es hatte dann jeder ein paar Schadenspunkte. erlitten und die Story ging weiter, weil solche Dinge sind natürlich dann bitter.
Ja, die sind auch wirklich bitter. Aber wie gesagt, es bleibt dann doch manchmal im Gedächtnis solche tragischen Dinge.
Ja, das war das einzige Mal, wo ich 3,20 erlebt hatte, in einem Wurf.
Ja, das könnte man jetzt ausrechnen. Ein Zwanzigstel mal ein Zwanzigstel mal ein Zwanzigstel, da bleibt nicht mehr viel über.
Na, wie gesagt, das waren so Extremsituationen, die passieren in der Regel nicht. Aber natürlich, manche Systeme forcieren es ja so richtig.
Ja.
Und ich spreche jetzt nicht von Cthulhu, wo es zum guten Ton gehört, dass die Gruppe beim One-Shot drauf geht, sondern wirklich beim Kampagnenspiel, wo man nicht damit rechnet, dass die Leute durch Würfelpech draufgehen könnten.
Ja, ich sag mal, wo das ja auch ein bisschen dazugehört, ist ja zum Beispiel bei DCC, bei Dungeon Crawl Classics. Da startet man ja mit 4 Charakteren auf Stufe 0 und schickt die ja dann in so ein Startabenteuer namens Trichter. Und da ist ja, glaube ich, auch Ziel, dass da nicht alle übrig bleiben.
Ja, aber ich glaube, da geht es eher um das, dass der Stärkste überlebt und den spielst du dann oder so, oder?
Genau, aber man kann auch ein bisschen taktieren. Nehmen wir an, du hast jetzt einen Charakter, der recht gute Werte hat, die werden ja alle ausgewürfelt, dann lässt du den eventuell auch hinten laufen, weil bei DCC gibt's ja relativ viele Fallen und schickst vielleicht erstmal einen, der jetzt dir entbehrlich scheint, so ein bisschen als Schwertfutter vor.
Na, ich habe es leider noch nicht gespielt, ich habe das Regelwerk seit einem Jahr im Regal stehen, neben vielen anderen, seit 2 Jahren. Keine Ahnung,
das ist auch sehr schön gemacht, das Regelwerk. Ne? Das ist ja so ein bisschen so oldschool, retro-mäßig, sag ich jetzt mal.
Na, ich hatte nämlich kurz bevor ich das gekauft habe, habe ich Forbidden Lands eine Runde geleitet, also eine Testrunde, und die ist extrem gut angekommen. Und dann habe ich ja gedacht, ne, wenn das passt, dann nehme ich das auch noch, und dann kam Corona. Aber das ist eine andere Geschichte, die soll andermal erzählt werden. Dann erzähl uns doch bitte mal über deinen Roman Die Aschebrut. Um was geht es und wie bist du eigentlich drauf gekommen?
Ja, Die Aschebrut ist ein düsterer Fantasy-Roman. Ich würde sagen, es ist realistische Fantasy. Es geht um eine Gruppe von Söldnern, die zu einer Vulkaninsel reisen. Die Vulkaninsel hat den Namen Skeld. Und die Insel hat eine Besonderheit, nämlich es wird dort Schwefel gefördert. Schwefel ist in dieser Welt sehr, sehr wichtig, weil ohne Schwefel kann man kein Schwarzpulver herstellen und ist also im Grunde ja ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Und weil im Grunde mit dieser Insel keinerlei Kommunikation mehr möglich ist, wird eine Gruppe von Söldnern angeführt von einem Söldner namens Kjell. Die werden dorthin gesandt und sollen nun nachforschen, was da los ist. Und sie merken sofort, die Insel ist wie ausgestorben, die ist wie leergefegt. Wenn man von einer Leiche absieht, die sie ganz am Anfang finden, also es ist im Grunde, ja, auf den ersten beiden Seiten wird es schon deutlich, ne, die hat so pergamentartige Haut, hat auch ein Loch im Schädel. Und ja, und ansonsten ist da aber kein Mensch. Und ja, sie versuchen dann von dort aus, sich ins Inselinnere vorzuarbeiten. Und auch das kann man ohne Spoiler sagen. Es wird relativ schnell deutlich, dass alle, die auf der Insel noch ja lebendig und munter sind, die haben sich in einem Kloster in den Bergen verschanzt bzw. versteckt. Und dann gibt's quasi noch so eine Parallelhandlung sozusagen einer Novizin im Kloster, die heißt Svea. Und vieles, was ich jetzt noch erzählen könnte, würde so im Bereich der Spoiler gehen, aber man kann schon auf jeden Fall noch sagen, dass es halt auch um die verschiedenen Charaktere in dieser Rotte von Söldnern geht, wo wir einerseits mit dem Morten so einen alten Haudegen haben, fast so ein bisschen so ein Typ, den man sich so ein bisschen vorstellen kann wie Clint Eastwood. Na, auf der anderen Seite hat man auch so ein paar Grünschnäbel, so 2 Neulinge in der Rotte der Söldner. Und man hat als eine für mich ganz wichtige Hauptfigur noch die Söldnerin Jördis, die schauen muss, wie sie sich halt als Söldnerin in dieser Männerdomäne, in diesem Männerberuf gut zurechtfindet. Ja, und dann machen sie so verschiedene Entdeckungen, aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten.
Gut, jetzt verstehen wir, warum Punkt Schwefel so oder generell Schwarzpulver so ein großes Thema ist.
Ja, Schwarzpulver und Schwefel, das ist ja auch historisch im Grunde verbürgt, dass das eine Hauptzutat von Schwarzpulver halt ist. Teilweise wurde Schwefel auch in der Medizin sogar benutzt. Der sollte Krankheiten abwehren. Und Schwefel kann ja nicht überall gefördert werden, gefunden werden. Und Skeld ist halt eine Vulkaninsel. Und da, wo vulkanische Aktivität ist, das ist ja auch tatsächlich so, gibt's halt die Möglichkeit, an Schwefel zu gelangen. Und da habe ich mich auch in der Recherche für den Roman so ein bisschen schlau gemacht. Wie wird denn eigentlich Schwefel oder wie wurde einfach Schwefel so abgebaut? Ne?
Und verwendest du das, wie der Abbauprozess war, auch im Roman? Oder war das eher nur so Hintergrundrecherche, damit du verstehst, wie du mit dem Rohstoff umgehst?
Nee, also das wird tatsächlich im Roman durchaus sehr relevant werden, weil die sich ja auf in verschiedenen Bereichen dieser Vulkaninsel bewegen und dann natürlich auch, ja, ich sag's jetzt mal etwas metaphorisch, zur Quelle des Schwefels natürlich vorstoßen wollen. Und auch am Anfang sie schon, sage ich mal, die Wege sehen, der Schwefelarbeiter und eine Stelle, wo halt Schwefel gelagert wurde. Also ist das im Grunde ein Wirtschaftsfaktor. Und ein Thema des Romans ist also, kann man hier schon erahnen, so die Knappheit von Ressourcen. Ne? Was heute vielleicht bei uns so ein Thema ist, dass Gas vielleicht das knapp wird, ist es eben bei mir direkt von Anfang an der Schwefel, der hier eine zentrale Rolle spielt.
Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das genau machen möchtest? Hast du gesagt, okay, ich möchte jetzt einen Roman schreiben mit Schwefel als zentralen Ressource, die zu verteidigen ist, oder die überlegt, ich möchte, keine Ahnung, 4, 5, 6, 10 Bände machen?
Also ich bin erstmal daran gegangen, ein Stück weit wie bei einem Abenteuer, dass ich mir überlegt habe, dass ich erstmal eine interessante Location brauche. Und da habe ich sofort gedacht, eine Insel am Ende der Welt, die noch dazu eine Vulkaninsel ist. Wenn ich jetzt Spieler wäre in einem Abenteuer, würde ich das erstmal schon per se spannend finden. Deswegen stand das bei mir ziemlich am Anfang. Dann hat natürlich eine Insel den Riesenvorteil, dass das ein Mikrokosmos ist. Das heißt, man kann natürlich sich überlegen, was ist jetzt auf dieser Insel? Da ist ein winziger Hafen, da ist, sage ich mal, so eine Art Geisterstadt, da ist das Kloster, da ist noch, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein Dungeon. Aber ich muss mir ja nicht, sage ich mal, so eine ganze Welt mit allem Pipapo dafür erstmal kreieren, sondern das ist ja eher so ein Worldbuilding bottom-up. Und das war so erstmal meine Idee, weil ich tendenziell sowas auch interessanter finde, wenn die Hauptcharaktere auf sich alleine gestellt sind. Weil sonst würde man ja sofort fragen, ja, warum rufen die denn nicht Hilfe? Heutzutage würde man sagen, warum rufen die denn nicht einfach die Polizei? Und das ist ja ein bisschen auch so ein Anfang wie in manchen Krimis. Ich sag mal, es gibt ja auch so Krimis, keine Ahnung, Mord auf dem Nil oder vielleicht von Simon Beckett, Kalte Asche, wo ja auch, sage ich mal, der Ermittler, die Ermittlerin sich nicht mal eben Hilfe holen können, sondern sie müssen selber aktiv werden. Und das war erstmal so mein Anfang. Und dann hatte ich als nächsten Schritt wahrscheinlich die Figuren im Kopf und mir fehlte noch so dieser Hauptplot. Und der, sage ich mal, ja, der fiel mir dann, sage ich mal, in so einer Nacht- und Nebelaktion fiel der mir ein, ne? Und ja, und dann habe ich den wirklich nachts auf so, obwohl ich eigentlich sonst gar nicht so ein Mensch bin, der irgendwie nachtaktiv ist, aber dann habe ich den nachts wirklich auf so mehrere Zettel geschrieben, schnell in der Küche, dass ich es nicht wieder vergesse. Und von diesen geschriebenen Zetteln, das waren so ungefähr, weiß ich nicht, so 10, bisschen mehr, da haben es auch wirklich, sage ich mal, 90% tatsächlich ins Buch geschafft.
Hast du das dann von A bis Z dann vorgeplottet und dann gefüllt, die Lücken, oder?
Also ich glaube, alles vorzuplotten, das ist extrem schwierig. Ich glaube, da bin ich auch gar nicht so der Typ. Ich glaube, es gibt ja so verschiedene Schreibtypen. Also mir ist es schon wichtig, sich am Anfang ein bisschen was zu überlegen, so ein paar Eckdaten. Aber vieles entwickelt sich ja dann auch später erst beim Schreiben. Also zum Beispiel war bei mir von Anfang an klar, weil ich das einfach so als Motiv interessant finde, war wichtig, dass ein alter Charakter vorkommt. Bei mir ist es halt der alte Morten, der ein eher kriminelles Leben hinter sich gelassen hat, versucht hat, sowas wie so ein braver Ehemann und Vater zu werden und der jetzt, sage ich mal, noch mal ein letztes Mal ja die Pistole zur Hand nimmt, um noch einmal zu schauen, ob er schon reif für den Sarg ist oder ob er noch geeignet ist für ein letztes Abenteuer. Und das finde ich persönlich deswegen so wichtig, weil ich sag mal, Romane, gerade Fantasy-Romane mit jungen Helden, die am besten noch irgendwie ein Hirte oder so sind, die gibt es ja schon wie Sand am Meer.
Ja, deswegen heißt es ja Heldenreise.
Ja, genau. Ja, aber ich habe gedacht, die Heldenreise kann sie auch rückwärts geben.
Der Benjamin Button oder wie heißt der Kessen?
Ja, genau. Aber ich hatte halt eher wirklich so im Kopf von mir, zum Beispiel ist einer der Lieblingsfilme, zum Beispiel mit Clint Eastwood, ist dieser Unforgiven, wo er echt so ein abgehalftertes Wrack ist. Oder auch zum Beispiel bei Krimis, da gibt's auch einen oder zwei sogar von dem Dürrenmatt, wo auch zum Beispiel der Kommissar total ein Wrack ist und total schon durch ist. Das finde ich einfach irgendwie interessant.
Also, dass die Charaktere eigentlich mehr Charakter haben als junge, unerfahrene Persönlichkeit.
Genau. Man muss natürlich dann immer ein bisschen gucken, ne, wie kriegt man das natürlich dann auch zu den Lesenden. Ne? Aber ja, ich hoffe, dass es ganz gut gelungen ist. Also ich habe ja durchaus auch zu dem Roman recht positives Feedback gekommen, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe. Da war auch tatsächlich der Morten so ein Charakter, der, glaube ich, ein bisschen die Geister scheidet. Also manche fanden ihn cool, andere fanden ihn halt eher auch ein bisschen fies. Aber ja, ich sag mal, so ist halt einfach der echte Mensch. Ne? Er ist nicht einfach nur der Gute oder der Böse, ne?
Ja, aber wie du gemeint hast, die Eckdaten, du wusstest schon, was in der letzten Szene passieren sollte oder was das Ziel ist, oder anders gesagt, der Endgegner war dir bewusst oder nicht?
Also der Endgegner war mir noch nicht bewusst, aber wo bei mir so ein bisschen der Groschen gefallen ist, ist, ich habe am Anfang schon die Idee gehabt, dass die Menschen im Kloster etwas vertuschen wollen. Ich muss das jetzt echt vorsichtig sein, dass ich keine Spoiler mache, aber ich glaube, so wie ich das sage, glaube ich, kann man das ruhig sagen. Sie haben irgendetwas Schlechtes oder Böses getan, ne, und wollen das jetzt vertuschen. Und da ist bei mir so ein bisschen der Groschen schon gefallen, als ich wusste, okay, das ist wirklich plausibel, dass die da sozusagen gewissermaßen die Leichen im Keller haben, aber es sind nicht wirklich Leichen, das finde ich auch das Schwierigste beim Schreiben, sind auch plausible Bösewichte, weil wenn ich einen Roman lese, wo der Bösewicht einfach böse ist, weil er böse ist, also ich würde sagen, der kann schon in die Ablage weh, also weg damit, das finde ich, dass das taugt nicht mehr nach dem Jahr 2000 spätestens.
Ja, das stimmt, ja.
Na, weil ich finde, so früher ging das so, vielleicht so ein Sauron, gut, der war jetzt einfach böse, weil er böse war. Man möge mich hier berichtigen, aber ich finde jetzt so heutzutage ist es natürlich interessanter, wenn der Bösewicht selber eine Agenda hat und sich irgendwie selbst letztlich als Guten sieht. Ja, ich habe so ein bisschen versucht zu lösen, auch das kann man ohne Spoiler sagen, da ist ja im Grunde auf der Insel ist so ein Kult, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine religiöse Sekte, und die haben halt die Vorstellung, dass es auf der Insel, ich sag mal in Anführungsstrichen, sowas wie ein Krebsgeschwür gibt, was sie im Grunde loswerden wollen, und insofern, ne, haben sie ja die Perspektive, dass sie die Insel gewissermaßen heilen wollen, und dafür heiligt ja vielleicht erstmal der Zweck viele Mittel. Ja, und da war es halt für mich auch ein bisschen wichtig, dass Fantasy nicht nur reiner Eskapismus ist. Das heißt, man kann natürlich Fantasy, das mache ich ja selber auch oft, auch einfach lesen, um sich berieseln zu lassen, um sich so ein bisschen vom Alltag abzulenken. Aber ich finde, bei Fantasy kann man sich ja auch mal manchmal mit ja etwas vielleicht schwierigeren Themen auf eine ja freiwillige Art und Weise auseinandersetzen, ne, und sowas habe ich ja auch vielleicht so ein bisschen diskutiert in dem Roman, ne, wenn man jetzt vielleicht ein Ziel hat, was vielleicht erstmal wünschenswert ist, wie weit darf man denn gehen, bevor man jetzt irgendwelche anderen Prinzipien wieder verletzt?
Was ich sehr spannend finde, ist, wenn ich mal auf der Amazon-Seite, weil dein Buch ist ja auch auf Amazon gelistet.
Jo.
Und ich finde zwei Dinge sehr interessant momentan. Nummer eins, nur noch ein Buch ist verfügbar.
Bitte kaufen.
Das Spannende ist das, ich hatte es vor 2 Minuten gekauft, das letzte Buch, das eigentlich noch eins da ist. Was ich sehr witzig finde, ist, es gibt immer eine Rubrik, die nennt sich Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Und da steht bei dir drunter, es gibt den Roman Unter der Drachenwand vom Arno Geiger und Das Leben des Galilei, ein Schauspiel von Bertolt Brecht. Also du hast das ja belesen, das Publikum offensichtlich.
Das kann gut sein. Was mich beim Blick bei Amazon durchaus freut und auch irgendwie sehr dankbar macht, dass da doch erstaunlich viele Rezensionen sind. Ich gucke da jetzt auch nicht jeden Tag rein, aber ich glaube, dass es mindestens 17 oder so sein müssten. Und das, 19. da freut man, oder 19 sogar, und da freut man sich schon riesig, ne, dass da überhaupt sich Menschen dann auch mal die Zeit nehmen, ein paar Worte zu schreiben. Und das ist, also zu 99% ist das, was da steht, auch sehr positiv. Und selbst die kleinen Kritikpunkte haben ja auch durchaus Hand und Fuß. Also eine Person schrieb zum Beispiel, sie würde sich sehr an alte DSA-Romane erinnern. Ich persönlich würde das jetzt gar nicht so kritisch sehen. Also insofern, wie gesagt, bin ich da eigentlich sehr dankbar für die vielen Rezensionen, die da geschrieben worden sind.
Ah, ja, spannendes Fantasy-Abenteuer, welches an lockere Pen-and-Paper-Runde erinnert.
Ja, das hat mich auch gefreut, dass manche geschrieben haben, dass im Grunde so bestimmte Sachen, die da so vorgehen, zwischen den verschiedenen Charakteren auch ein bisschen an so eine Pen-and-Paper-Runde erinnern, weil es gibt halt zum Beispiel auch in der Gruppe der Söldner einen Fälscher, also ein Fälscher ist so ein Militärarzt, also gewissermaßen wie so ein Heiler, also da gibt's im Grunde auch verschiedene Rollen. Was es bei mir sehr wenig gibt, ist, sage ich mal, klassische Zauberei, wie man sie vielleicht jetzt bei Dungeons and Dragons kennen würde. Sowas gibt es bei mir im Roman eigentlich nicht. Es gibt aber einen Charakter, der ist, ich würde mal sagen, so eine Art Schamane, könnte man im allerweitesten Sinne sagen. Es gibt auch, ja, doch schon eine gewisse Form, sage ich mal, von Hexerei, aber in keinster Weise so, wie das jetzt vielleicht so Magier bei das schwarze Auge praktizieren. Also das, ich habe es eher so ein bisschen lieber, wenn es so ein bisschen mystischer ist.
Ja, stimmt. Die Rezensionen sind durchwegs positiv. 4 von 4 und 5 Sternebewertungen. Keine einzige 1, 2 oder 3 Sternbewertung. Das ist beneidenswert, ja.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ich habe auch selber ein bisschen gestaunt. Also das es gibt auch noch ein paar Rezensionen auf der Seite Lovely Books zum Beispiel. Bevor ich als Autor überhaupt aktiv wurde, muss ich ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen peinlich ist, sagen, dass ich diese Seite Lovely Books gar nicht kannte. Das ist im Grunde so eine Seite, wo man zum Beispiel auch an so Leserunden teilnehmen kann und dann auch zum Beispiel dort die Meinung zu Büchern kundtun kann. Und da wurde auch von dem Ventura Verlag so eine Leserunde auch gemacht. Also ich kannte das vorher ehrlich gesagt gar nicht, auch wenn es etwas peinlich ist, dass ich es gar nicht wusste.
Ich hatte mal davon gehört, aber ich wusste nicht, dass die Leserunden anbieten.
Doch, also da kann man sich dann tatsächlich, also ist jetzt nicht nur bei Die Aschebrot so, ne? Also da kommen dann öfter mal so verschiedene Romane und dann kann man sich auch erstmal kostenlos anmelden. Ich würde da gerne mitmachen bei so einer Leserunde. Ich weiß allerdings ehrlicherweise nicht, wie es in der Schweiz und in Österreich ist, aber teilweise sind es ja auch E-Books. Also insofern wäre das ja auch kein Problem.
Ja, du hast ja nur Paperback und kein E-Book im Angebot.
Genau, das E-Book ist derzeit in Arbeit. Da habe ich sogar tatsächlich letzte Woche nochmal beim Verlag nachgefragt. Aber das dauert wohl noch ein kleines bisschen.
Okay, jetzt machen wir einen kleinen Exkurs in die Technik des Ganzen. Du hast die Idee gehabt, hast das aufgeschrieben, hast das umgesetzt. Darf ich fragen, mit welchem Werkzeug du das gemacht hast? Dann sag bitte jetzt nicht Word.
Dann schweige ich. Nein, es gibt ja viele Menschen, das lese ich ja auch bei Twitter öfters, die auch zum Beispiel zum Plotten oder für Charaktere so ganz moderne Tools haben. Da bin ich aber leider etwas stumpf und etwas altmodisch. Also ich habe tatsächlich viele Ideen einfach irgendwo, wo ich gerade war, auf irgendwelche Zettel geschrieben, manchmal auch oft auf die Rückseite von irgendwelchen Blättern, gerade da, wo ich war. Mittlerweile versuche ich mich selber ein bisschen zu disziplinieren. Also ich habe so 2 so Notizbücher, die extra dann auch nur für jetzt für das aktuelle Buch sind, wo ich versuche, die Sachen zu bündeln. Aber ich bin da doch etwas altmodisch.
Na gut, du bist klassischer Lehrer. Ich hätte jetzt nichts anderes erwartet.
Nein, ich sag mal, diese verschiedenen Programme, die werden ja sicherlich auch ihre Berechtigung haben. Es gibt auch viele Menschen, die das ja auch beim Pen and Paper nutzen, da so digitale Karteikarten und so. Aber ich weiß nicht, ich finde, es muss ja ein bisschen auch zu einem selber passen.
Ja, das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Ja, also es gibt da sehr bekannte Schreibprogramme. Papyrus Auto wird im Prinzip von jedem genannt, den ich bis dato interviewt hatte. Bis auf dich natürlich, du verwendest Word.
Ich entschuldige mich.
Was ich auch gehört hat, ist Patchwork. Und beide haben nämlich das Thema, dass der Dudenkorrektor integriert ist. Und das ist für Leute, die nicht gerade eine Germanistik-Ausbildung haben, so wie du, sicherlich von Vorteil.
Es ist aber egal welches Programm, es ist unglaublich schwierig, wirklich alle Fehler zu finden. Ich hatte mich da mal ausgetauscht mit dem Mike Civic Groß, der schon bestimmt 5 bis 8 Romane veröffentlicht hat. Ja, der hat zum Beispiel für Splittermond mindestens einen Roman geschrieben. Der hat auch mindestens 2 Shadowrun-Romane geschrieben. Der hat auch für das Schwarze Auge mindestens 3 Romane geschrieben. Und der sagte mir ganz abgebrüht und ganz entspannt, als ich ihn nervös schrieb, dass ich in meinem Roman einen Fehler entdeckt habe, schrieb mir ganz entspannt, du, Moritz, das ist ganz normal, das wird dir immer passieren, dass da sogar auch mehrere Fehler drin sind, weil es ist wirklich so schwierig, das zu finden, weil der Teufel steckt einfach im Detail oder in der Menge. Also zum Beispiel bei meinem Roman, da gab es wirklich echt mehrere, die den wieder und wieder gelesen haben. Aber es ist leider nicht zu vermeiden. Es wird sogar, wenn das E-Book kommt, deswegen dauert das E-Book auch noch ein bisschen länger, da werden die paar wenigen Fehlerchen, die wir gefunden haben, auch entfernt. Ich finde aber auch, bei so einem Roman ist man hinterher auch schlauer. Also wir haben zum Beispiel auch das Personenverzeichnis, also ich habe tatsächlich die Hauptfiguren einmal so aufgelistet, das haben wir hinten rein gemacht, aber da haben bei Lovely Books bei dieser Leserunde mehrere geschrieben, dass sie das eigentlich lieber vorne gehabt hätten, damit man eigentlich da einfach schon direkt drauf stößt und nicht erst, wenn man eigentlich schon durch ist, drauf stößt.
Das ist aber ein guter Einwand, muss ich sagen, weil ich kann mich noch erinnern an die alten Heine-Bücher zum Beispiel. Man, da war ja früher bei Battletech-Romanen und Shadowrun-Romanen die berühmt-berüchtigte Magiewerbung drinnen.
Ja.
Aber es war damals Standard und eigentlich noch sehr oft so, dass du hast den Buchklappentext mit der ersten leeren Seite aufgemacht, dann war der Titel, die nächste Seite und der Roman hat angefangen. Und du wusstest nicht, dass ganz hinten ein Index ist oder eine Erklärung von Spezialwörtern, die nicht erklärt werden oder nur lapidar. Gerade was es ist, zum Beispiel, was ist eine PPK bei Battletech oder so, oder was ist schwarzes Eis bei Shadowrun oder ähnliches.
Da habe ich auch noch ein gutes Beispiel. Bei dem Roman von David Grade, da habe ich mich mit ihm auch drüber unterhalten, dass im ersten Satz kommt sofort vor, der Bumona-Vertrag. Und da habe selbst ich, als jemand, der durchaus schon mal Shadowrun gespielt hat, gezuckt und erstmal überlegt, was ist auf der Bumona-Vertrag?
Deswegen war die Antwort von ihm, mir war, das war besser, dass du mich nicht gefragt hast. Irgendwas war genau wegen dem Vertrag in der Episode, ja. Wo du was anderes eingegangen bist, nicht auf den Bumona-Vertrag. Ja, sowas ist schwierig und da muss ich sagen, wenn ich sowas konstruieren könnte, natürlich würde ich das nach vorne geben oder zumindest vorn in der, vor der Einleitung, also wo oft der Dankeschreiben ist an die Familie, Kinder und tote Onkel und Tanten und keine Ahnung was, dass dort zumindest das aufgeführt wird, dass diese Beschreibungen entweder im Hinten sind oder ähnliches, falls man sie nicht nach vorne packt. Das ist essentiell wichtig.
Genau, also ich glaube, der Verlag hat es zunächst nach hinten gepackt, weil man vielleicht gedacht hat, das könnten vielleicht so Spoiler sein. Aber mehrere jetzt bei Lovely Books, da habe ich nämlich das auch so geschrieben, wie ich das jetzt gerade eben gesagt habe, haben gesagt, nee, das ist eigentlich keine Spoiler. Also da stehen dann zum Beispiel, so bei Jördis steht zum Beispiel, nabige Säbelfechterin mit schwerer Kindheit, berüchtigt für ihr aufbrausendes Temperament. Und das ist ja in dem Sinne, also zumindest so haben das da mehrere Leserinnen gesagt, ist das ja jetzt erstmal kein Spoiler. Wir haben tatsächlich auch von der weiblichen Hauptfigur, von der Jördis, haben wir so Aufkleber produzieren lassen. So, da ist sie so in Schwarz-Weiß drauf. Und wenn man den Roman entweder direkt beim Verlag oder direkt bei mir bestellt, dann legen wir diesen Aufkleber auch immer bei. Aber die jetzt irgendwie in die Buchläden zu bekommen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Buchläden ist ja sowieso gar nicht so ein einfaches Thema. Was ich damals auch gar nicht wusste, ist, der Verlag muss eigentlich, weil es ja ein kleiner Verlag ist, erstmal schauen, dass man überhaupt in möglichst viele Buchläden kommt. Denn du bist ja jetzt nicht als Kleinverlag überall irgendwie gelistet, dass jetzt jeder Buchhandlung davon irgendwie ein Buch bekommt, ne? Also das ist auch gar nicht so einfach, wie ich mir das selbst noch vor 5, 6 Jahren vorgestellt hätte.
Ja, das war für mich auch sehr interessant, wie ich mit dem Bekannten gesprochen habe, der den Roman, den Krimi geschrieben hatte, der gemeint hatte, ne, ist da in den Thalia rein, also es ist ja der Thalia, früher war es der Landesverlag, und meinte, ja, da steht jetzt mein Buch dorthin, und die haben dann gesagt,
Genau. Also das ist halt tatsächlich gar nicht so einfach. Also in den Buchhandlungen, die so bei mir hier irgendwie in der Nähe sind, ne, also zum Beispiel jetzt in Castrop-Rauxel, in Waltrop und in anderen Städten, da ist das Buch auch vorrätig. Aber natürlich, wenn man jetzt als Beispiel, keine Ahnung, jetzt irgendwo in Bielefeld oder in Nürnberg in eine Buchhandlung geht, da kann man es natürlich bestellen. Das ist sicherlich auch innerhalb von 20 Stunden dann in der Buchhandlung zu haben, das Buch. Aber da liegt es leider nicht aus. Fände ich natürlich schön, aber das ist, wie gesagt, es ist einfach organisatorisch nicht machbar. Man kann halt Buchhandlung anschreiben, das macht auch teilweise der Verlag. Wollen Sie sich vielleicht 3 Exemplare in die Buchhandlung stellen? Aber es ist halt natürlich auch viel Beinarbeit, möchte ich mal so sagen.
Und wie viel, wenn ich fragen darf, hast du das in Summe schon verkauft? Wie viel Stück?
Also es wurden ja 500 gedruckt. Und davon sind, also so wie ich das jetzt weiß, ich habe nämlich neulich mal nachgefragt, über 300 schon weg. Und das ist wohl eigentlich ganz gut, wie ich mir habe sagen lassen. Was allerdings auffällt, ist, am Anfang gab es fast so einen kleinen Hype. Da habe ich mich riesig gefreut. Also es war richtig, richtig toll. Dann gab es so ein kleines Tal, möchte ich mal so sagen. Und jetzt aber tatsächlich so im Juni, Juli, da wurden doch noch mal, haben sich durchaus noch mal ein paar verkauft. Und deswegen freue ich mich natürlich doppelt, dass ich hier im Podcast noch mal ein bisschen über die Aschebrot erzählen kann. Weil letztlich, man muss es ja auch mal so unterm Strich sagen, ich selber verdiene damit nicht viel. Also darum geht's mir auch überhaupt nicht. Sondern ich finde es einfach eher schön, wenn natürlich man einen Roman geschrieben hat, dass der auch irgendwie gelesen wird. Ne? Also das ist eher das, was für mich interessant ist.
Das ist eher der ideelle Wert, das Interessante für dich. So wie ich pflanze einen Baum, ich baue ein Haus.
Genau, und da bin ich auch wirklich den Leuten auch dankbar, die zum Beispiel auf Twitter oder so irgendwie schreiben, so, ach, der Roman, die Aschebrot, der kam heute an oder so, gefällt mir richtig gut, mit so einem Foto oder so, oder einmal schrieb auch eine Person, ich habe ihn durchgelesen, hat mir richtig gut gefallen. Das kann man gar nicht so gut beschreiben, wie sehr man sich da als Autor oder Autorin selbst über so ein punktuelles Feedback, einfach jetzt mal bei Twitter oder so oder bei Instagram, wie sehr man sich darüber freut, weil es ist halt wirklich, dass man so denkt, Mensch, da hat sich echt jetzt jemand Zeit genommen, um das zu fotografieren und irgendwie kurz zu schreiben, ne?
Ja, ich kann mich noch erinnern an den ersten Kommentar, den ich bekommen habe. Das war zu Warhammer.
Ja.
Und das war ein junger Mann aus Österreich, glaube ich sogar. Und der hatte mir geschrieben, dass er immer ein bisschen unsicher war, ob er es ist, das System nehmen sollte oder nicht, ob er sich überhaupt mit Warhammer auseinandersetzen sollte oder nicht. Und aufgrund meiner Folge war er dann so drauf und dran, dass er das dann im Prinzip den Laden leer gekauft hatte, mehr oder weniger. Ja,
ist doch toll. Also es ist doch, also über sowas, da freut man sich doch, weiß ich nicht. Früher hat man gesagt, da freut man sich einen Ast ab. Also das ist ja schon wirklich eine tolle Sache, sowas.
Ja, es ist ja gigantisch, ja. Na, es ist das Feedback ist ja eigentlich das, von dem du lebst und von dem du zehrst. Geld machen tust du nicht.
Nee, das denke ich auch. Also da habe ich mich tatsächlich auch mal, ich hatte auch ja bei mir im Podcast auch durchaus Leute zu Gast, die schon mehrere Romane geschrieben haben. Und die sagten also eigentlich unisono, in Deutschland als ja Vollberufsautor zu leben und zu arbeiten, ist fast unmöglich. Also man macht es überwiegend aus Idealismus und das Also mir persönlich reicht das auch aus.
Ja, ich glaube, es gibt nur zwei oder drei, die vollberuflich leben. Das ist der Holbein mit seiner Frau, das ist der Fitzek und das ist noch der Eschbach. Und das waren es, glaube ich, alle, mehr oder weniger.
Ja, ich sag mal so, es ist ja immer auch, es gibt wahrscheinlich auch so eine Zone, dass man so gerade eben vielleicht auch davon leben kann, wenn vielleicht der Ehepartner oder die Ehepartnerin noch einen anderen Job hat. Das glaube ich ist, da würde man wahrscheinlich jetzt auch noch mehr finden, Autorinnen und Autoren. Aber wie du sagst, also wenn man jetzt wirklich sagen würde, ne, richtig so vollberuflich und man kann auch davon gut leben, dann sind es sicherlich nicht sonderlich viele. Den Wolfgang Holbein, den finde ich aber übrigens sehr interessant. Das ist irgendwie eine sehr, sehr interessante Person. Ich habe mal, ich sogar in der Zeit war über ihn 2021 ein relativ großer Bericht. Da war, glaube ich, sogar so ein kleines Heft dabei mit Fotos von ihm, von seiner Frau und von seinen Hunden, glaube ich auch. Da ging es wirklich mehr so um ihn als Person, wie er lebt, wie er so ist. Also das, glaube ich, war eher so ein bisschen das Thema. Es gab ja sogar mal ganz kurzzeitig, ich habe es aber nicht gesehen, es gab, glaube ich, sogar mal bei RTL 2 eine Miniserie über Wolfgang Holbein und seine Frau, aber ich bin mir da jetzt gerade nicht so ganz sicher.
Das war vor 10, 15 Jahren mal irgendwie sowas und das eher um das Leben gegangen, wie sein Haus ausschaut, wie seine Freunde sind, wie er mit dem Geld umgeht, das er hat, mit dem Reichtum und so weiter, solche Dinge, ja.
Genau.
Das, was ich nämlich spannend fand, war das, ich weiß nicht mehr, ob das aus, woher ich das habe, aber ich kann mich noch erinnern, dass der Holbein, wenn er so Schlachten beschreibt oder ähnliches, dann setzt er sich auch zu seinem Diorama, der hat so eine Art Warhammer Fantasy Diorama.
Okay.
Und mit dem positioniert er die Schlachten nach und dann beschreibt er das. Das ist seine Visualisierungshilfe.
Ja, aber sowas ist ja erstmal auch gar nicht so schlecht. Also ich habe auch bei meinem Roman relativ schnell mir selber, auch wenn es auch stümperhaft war, so eine Karte von der Insel gezeichnet und habe dann später meine Frau gebeten, die mal in schön zu zeichnen. Und sowas hat ist schon wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich denke da auch gerne zurück an diese alten DSA-Hefte, wo immer drin war der Plan des Schicksals. Und damals, finde ich, hatte irgendwie war das auch so ein schöner Stil, also wie die so damals dargestellt waren. So die Bäume, das waren ja oft so Dreiecke oder so. Ich mag sowas irgendwie.
Ja, der Plan des Schicksals, TM.
Ja, so durfte ich es leider in meinem Roman wahrscheinlich nicht nennen, habe ich auch nicht gemacht, aber es wäre ein cooles Easter Egg gewesen, ne? Der Plan des Schicksals.
Ja, aber die Pläne vor 20, 30 Jahren haben natürlich einen komplett anderen Charme gehabt, ja, das stimmt.
Ja, aber ich fand trotzdem immer, die hatten so ein gewisses Etwas, also selbst in der Originalfassung von der Phileasson-Kampagne, ich glaube das erste Abenteuer heißt Folge dem Drachenhals, die Karte fand ich total schön. Also ich weiß auch nicht, wo ich eine Schraube locker habe, aber ich mag so Karten, einfach so sich das so anzusehen und so vorzustellen, ah, was könnte da vielleicht sein?
Ja, auf alle Fälle. Also das ist ja ein bisschen was anderes, aber von der Idee her so ähnliches wie dieses, da gibt es einen Spezialausdruck für diese komischen Putzle, die man ein bisschen rumpulen kann.
Ach, ich weiß, was du meinst. Du meinst so Wimmelbücher?
Ja, Wimmelbücher, ja.
Ist ja du meinst so für Kinder, wo so ja, ganz genau. viel drauf ist?
Genau, genau.
Ja, ja, stimmt. Ja, mit unserem Patenkind gucken wir manchmal sowas an. Und da sind, glaube ich, auch extra, ist meine Theorie, immer Sachen drin, die Erwachsenen ein bisschen witzig finden sollen. Die sind manchmal auch so ein bisschen versteckt.
Ja, es ist wie mit den Disney-Filmen, ja. Über ein Drittel können die Kinder nicht lachen, weil sie sie noch nicht verstehen.
Ja, und in jedem Wimmelbuch ist auch immer irgendeine Seite, wo irgendeiner an eine Wand pinkelt. Also das habe ich jetzt auch schon mittlerweile. Okay. Obwohl es jetzt nur unser Patenkind ist, habe ich das schon mittlerweile entdeckt.
Na, ich finde die Karten bei DSA, also speziell so die letzten von der DSA 1 bis DSA 3 Version extrem gut. Für die neuesten Abenteuer, da sind sie eher spärlich und in Vollbild, also vollbunt. Die sind auch okay und gut. Früher hast du ja immer eine Karte gehabt für die Spieler und eine Karte für den Spielleiter. Mhm. Speziell, wo es um Landschaften gegangen ist oder Ausschnitte. Das wird meiner Meinung nach mittlerweile etwas zu wenig genutzt, dieses Feature, weil es ja technisch ja zwei Karten sind.
Was mit so Karten immer gut funktioniert, glaube ich, ist so Stimmungen oder irgendwie so Name-Dropping zu machen. Denn ich denke, wenn irgendwo zum Beispiel in der Karte jetzt beispielsweise stehen würde, Geisterklippen, da könnte man sich ja sofort so fragen, was hat es denn damit auf sich? Und in diesem Stile habe ich zum Beispiel auch versucht, in meinem Roman so bestimmte, bestimmten Orten auch schon so einen gewissen Charakter zu geben. Zum Beispiel der Vulkan bei mir im Roman, der heißt halt Gals Galgen. Und im Verlaufe des Romans wird halt einerseits natürlich erklärt, wer Gal ist. Das ist quasi so eine mythische Gestalt, ein bisschen so vergleichbar, jetzt ganz vereinfacht mit dem Sohn des Teufels. Und dann wird natürlich auch erklärt, warum der Vulkan halt als Gals Galgen bezeichnet wird. Aber sowas finde ich immer ganz interessant, wenn man dann auf so einer Karte schon so ein, ich weiß auch nicht, eine Stimmung oder so einen gewissen Gedanken irgendwie transportieren kann.
Das, was mir extrem gut gefallen hat in den letzten 10 Jahren, waren die Cthulhu-Visualisierungen der Häuser und Wohnungen und ähnliches. Die sind extrem geil gemacht. Und früher, also eben zu Zeiten von Battletech und ähnliches, da hat es einen Zeichner gegeben, der hat für Faser so ziemlich alles gemalt. Für Battletech, für Renegade Legend und so weiter. Und der hat bei Renegade Legend so halboffene Zeichnungen gemacht, der Raumschiffe. Das heißt, dass du auf der einen Seite so, wenn du einen X-Wing vorstellst, den geschlossenen X-Wing gezeichnet und dann hat er grob durchgeschnitten und die Innenstruktur visualisiert, wie die Verstrebungen sind, wie die Waffen positioniert sind und so weiter. Es war genial.
Ja, mit sowas kann man mir immer eine Freude machen. Also wenn ich zum Beispiel bei Büchern lese oder wenn ich selber Bücher lese, ich schaue auch oft erstmal hinten rein. Ist da nochmal irgendwie was Interessantes drin? Ist da ein Personenregister oder so? Sowas finde ich irgendwie immer ganz spannend und ich fühle mich da auch nicht gespoilert. Und wer das zum Beispiel auch schön mal gemacht hat, ist der Joe Abercrombie. Das ist ja auch ein Autor, den ich von den aktuellen Autoren sehr, sehr gut finde, weil der auch sehr düstere Fantasy schreibt. Und der hat einmal einen Roman geschrieben, wo zwei große Armeen, zwei große Kriegsverbände gegeneinander antreten. Und da hat er direkt am Anfang im Grunde schon die Personen so aufgelistet, fast ein bisschen wie in so einem Theaterstück, aber auch immer so mit so kurzen Charakterisierungen, die dann manchmal auch so ein bisschen metaphorisch waren. Und sowas, das finde ich irgendwie immer gut.
Gegenfrage, existiert eine Karte in deinem Roman?
Ja, also es gibt tatsächlich zwei Karten. Es gibt einmal die Karte halt von der Insel selbst, wo man den Weg, den die Söldnergruppe geht, verfolgen kann. Also so ein bisschen ist so eine gepunktete Linie, wie man das in manchen Ausgaben von den Herr-der-Ringe-Romanen auch so sehen kann. Kann man schon mal sehen, wo die ungefähr langlaufen könnten. Und dann ist als zweite Visualisierung so eine Battlemap, würde ich mal sagen, oder eine Encounter-Map. Da ist nämlich das Kloster abgebildet von oben aus der Vogelperspektive. Und das war total toll. Dann gibt's einen Typ, der heißt durch Zufall auch Michael. Der ist auch auf Social Media unter Mix Maps. Und der macht halt tatsächlich so Encounter-Maps für Dungeons and Dragons. Und der hatte mir tatsächlich angeboten, wirklich, von sich heraus, aus purer Nettigkeit, dass er so eine Encounter-Map von dem Kloster macht. Und da kann man sich das hinten schon ganz schön ansehen, weil das Besondere ist bei mir, dass es eine Klosterfestung ist. Das heißt, es ist halt, das gab es halt historisch auch tatsächlich, es ist halt zugleich ein Kloster und zugleich eine Festung, die hinter sich so einen Steilhang hat und eine Wehrmauer, die auch in dem Roman eine gewisse Rolle spielt. Die Wehrmauer hat auch verschiedene Abschnitte, die ebenfalls in dem Roman eine Rolle spielen. Ja, und da bin ich ganz stolz drauf, dass der das so schön visualisiert hat. Also der macht das schon, würde ich sagen, ziemlich professionell. Also der macht das so nebenbei, ne? Aber der hat das schon drauf. Und für den zweiten Roman, das ist jetzt auch schon zu, ich sag mal, 90% fertig, gibt's auch eine Weltkarte. Also die ist jetzt schon, also die Weltkarte selber ist fertig. Die ist auch im weitesten Sinne schon in schön, aber es ist noch nicht so ganz final. Da soll halt noch so eine, wie nennt man das, so ein Kompass drauf, so eine Wetterrose. Und ja, was da jetzt genau für eine Schriftart draufkommt, das ist auch noch nicht so ganz klar. Und es ist zwar klar, wo die Grenzen der Länder sind, aber auf welche Art und Weise wir das jetzt machen, mit Schraffieren oder so, das ist noch nicht so ganz klar.
Okay, aber wir reden jetzt 90% von der Karte, nicht vom Roman.
Nee, leider nur von der Karte. Also bei dem zweiten Roman, da würde ich mal sagen, da bin ich bei 5%. Also da habe ich tatsächlich jetzt erst, heute ist der 12. Juli, da habe ich tatsächlich erst im Juli jetzt mit angefangen und habe aber immerhin schon 18 Seiten. Ist jetzt nicht die Welt, aber der Anfang ist auch immer am schwersten.
Das heißt, du hast jetzt als Größe die Normseite deklariert wahrscheinlich für das Paperback?
Genau.
Wann warst du auf Seite 10? War das vor 3 Tagen, 4 Tagen, irgendwie sowas?
Ja, aber ich habe jetzt auch diese Woche viel geschrieben, weil ich ja jetzt auch momentan Urlaub habe. Bei mir ist immer so, ich habe dann manchmal so eine Woche, da habe ich so die Schreibwut oder auch die Zeit vielleicht dafür, das dann zu machen. Aber ja, und dann sind halt vielleicht mal Wochen, da kommt man da auch gar nicht zu, ne? Und was man auch ein bisschen bedenken muss, wie gesagt, der Anfang ist halt sehr, sehr schwierig, weil man kann ja später an bestimmten Dingen nichts mehr ändern. Also zum Beispiel, keine Ahnung, man führt jetzt ein, irgendwie eine Gruppe von Kämpferinnen und Kämpfern und am Anfang, keine Ahnung, sind es alles Schwertkämpferinnen und am Ende, keine Ahnung, sind es dann plötzlich alles alte Bogenschützen. Das würde ja nicht funktionieren, ne? Also da muss man sich natürlich schon bei den Sachen sicher sein und wo ich mich auch immer wieder rumquäle, sind wirklich Namen. Da könnte man jetzt auch wiederum sagen, ja, eigentlich letztlich sind Namen egal, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die Namen sind schon wichtig, die müssen irgendwie vom Sound auch zu der Figur passen und da quäle ich mich teilweise ziemlich rum.
Da bin ich absolut bei dir. Wenn ein NSC oder generell wenn eine Figur einen unpassenden Namen hat, dann kann ich mich nicht damit identifizieren und dann habe ich keine Lust weiterzulesen.
Genau, und das ist wirklich schwierig. Gerade so, zum Beispiel jetzt bei dem neueren Roman, habe ich sogar heute noch ein bisschen gehadert. Ich erzähle das jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Da kommt so eine Söldnerin vor, die wirklich sehr groß ist, sehr stark ist, sehr derbe ist, möchte ich mal so sagen. Und einerseits passt so ein ganz femininer Name nicht, aber es passt natürlich auch nicht so ein Name, der das irgendwie ins Lächerliche zieht. Weißt du, was ich meine? Also wenn man die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Brunhilde oder so nennen würde, das würde das dann so ins Alberne ziehen, ne?
Das wäre aber so ein typisch altdeutscher Wikingername, oder?
Ja, genau. Aber da ist immer halt die Gefahr, man kann ja auch, sage ich mal, alte Wikinger-Namen nehmen. Aber ich finde, es muss irgendwie so das gewisse Etwas haben. Da suche ich mir teilweise irgendwie einen Wolf. Und da bin ich dann heute schon so ein bisschen, konnte ich da den Knoten schon halb durchhauen, dass ich jetzt eher so im Bereich von russischen Namen geguckt habe, weil das irgendwie zu den Seiten, die ich geschrieben habe, wo die Figur schon vorkommt, einfach besser passt.
Wie lang bist du, wenn man das jetzt rückwirkend betrachtet, am ersten Roman gesessen, von der Idee bis zum ich bin fertig mit dem Korrekturlesen und einfach nur mehr zum Abgeben?
Also das war richtig, richtig lange. Also der Roman, wenn man den aufschlägt, die Aschebrut, der hat im Innenteil 3 Teile, Aufstieg, Zenit und Fall. Und jeder Teil hat so ungefähr 110 bis 120 Seiten. Und ich habe tatsächlich für jeden Teil fast ein Jahr gebraucht. Das heißt, ich habe eigentlich ja über 3 Jahre tatsächlich daran geschrieben. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich jetzt beim zweiten Buch wesentlich schneller bin, weil ich natürlich jetzt bestimmte Charaktere ja übernehme und da natürlich schon ein gewisses Potenzial einfach da ist und weil ich, glaube ich, ein bisschen routinierter auch jetzt schon bin und was natürlich auch motivierend ist, auch das glaube ich, darf ich sagen, wenn alles gut geht, dann darf ich das bei demselben Verlag ja einfach nochmal veröffentlichen, weil gerade wenn man gar nicht weiß, wird das überhaupt jemals irgendwie veröffentlicht, ist das natürlich nicht unbedingt eine große Verstärkung der Motivation.
Ja, und aufgrund von Feedback muss man schon sagen, bist du fast verpflichtet dazu.
Ich werde alles geben. Es wird aber, das steht jetzt auch schon fest, nicht so sein, dass das jetzt nahtlos an das erste Buch anschließt. Es spielt 8 Jahre später und ich habe mir das ganz fest vorgenommen, dass es so beschaffen sein wird, dass man egal mit welchem Buch anfangen kann. Das heißt, du könntest dann auch mit dem neuen theoretisch anfangen und dann das alte lesen.
Nochmal ganz kurz retour. Wie viele Bände planst du?
2 bis 3.
Noch oder in Summe?
In Summe. Ja, weil ich sag mal so, man hat ja immer viele Ideen, ne? Und aber ich glaube tatsächlich, jetzt Stand heute, ich bin ja eher ein bescheidener Mensch. Also ich mache schon 3 Kreuze oder 10 Kreuze, wenn ich es überhaupt schaffe, dieses 2. Buch zu schreiben. Und ich möchte mir da echt auch nicht zu viel vornehmen, weil man weiß ja nie, was die Zukunft irgendwie so breit hält, ne? Und du brauchst ja irgendwie auch die Power und die Zeit und die Umstände, um das irgendwie auch zu schaffen.
Ja, dann würde ich sagen, ich danke für das nette Gespräch und für die tollen Tipps und Ideen, diverser Bücher, Filme und ähnliches. Und bin schon gespannt, wenn wir uns das nächste Mal hören zu vielleicht dem 2. Buch.
Gerne, gerne. Ja, ich freue mich riesig über die Einladung. Ich danke dir allen sehr, sehr fürs Zuhören. Ich höre ja immer sehr, sehr gerne deinen Drachentöter-Podcast und freue mich natürlich auch, wenn manche, die hier zuhören, vielleicht mal in den Hochleveln-Podcast reinhören. Ja, und ich kann einfach nur sagen, danke, danke, lieber Mike, dass du mich eingeladen hast.
Ich danke dir. Dann noch einen schönen Nachmittagabend. Tschüss.
Tschüss.